Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Hier spricht euer Host Nick Tibusek und mit mir dabei ist der andere Host, Jan The Gellert.
Moin.
Wir haben ein Thema, das wir relativ wichtig finden, weil wir gemerkt haben, dass das oftmals doch viel mehr Raum einnehmen sollte, weil es tatsächlich, ja, es passiert zu viel Unsinn, der nicht passieren müsste, wenn man es mit Kleinigkeiten bekämpft. Darum das heutige Thema, Small Things to Keep You Healthy. Mhm. Das ist mit ein Grund, warum der Jan jetzt gerade hier sitzt, weil der Kerl ziemlich spezialisiert in Richtung auch Rehab und Prehab ist.
Yes.
Deswegen wir ihn quasi als Experten on board haben heute. Und ich gebe nur meinen Erfahrungsschatz der letzten Jahre rein, wo ich gemerkt habe, so das und das funktioniert gut mit Athleten von uns. Und ich glaube, der Jan wird dann einfach das Ganze mit seinem Senf noch begießen.
So mache ich das.
Ja, ich würde eigentlich mit einer Sache beginnen, die eigentlich so obvious ist, aber dann immer wieder doch nicht so obvious ist. Mhm. Halte deine Technik sauber.
Ja.
Es ist echt so ein Ding. Ich finde es sehr, sehr wichtig, hier mal drüber zu sprechen, weil wir alle haben unsere Zeiten im Training, wo wir grinden. Mhm. Und das ist auch was, was durchaus auch mal angebracht ist. Aber ich finde, wir müssen einen gewissen Rahmen zum Grinden hinzugeben. Denn ein Grind und ein Grind können zwei verschiedene Paar Schuhe sein. Weil du kannst echt, also ich keine Ahnung, ey, nehmen wir jetzt mal so einen richtig schönen Dip-Grinder. Mhm. Richtig geil. Du gehst so runter und du kommst da unten rausgeschossen, deine Brust schießt vor, du bist irgendwo mit deinen Schulterblättern und deine Beine ungefähr 3 Meter weit hinter dir und du drückst dich.
Deine Füße sind auch am Ohr.
So, es gab früher doch mal diese oh, da haben wir immer Witze drüber gemacht. Scheiße. Akrobo? Die haben so eine Dipform gehabt. Okay. Das war eine übelste Banane. Und ich denke, dass wir uns alle einig sind, so sollte es nicht aussehen.
Ja, ich finde auch nicht nur, dass das beim Grinden seinen Platz hat. Ich habe auch einen Punkt dazu aufgeschrieben und da steht, nutze deine Trainingseinheiten. Also ich denke, wir kennen alle solche Tage, wo du... Ja, jeder hat mal keinen Bock auf Training und schießt dann seine Einheit irgendwie so dahin, verrotzt vielleicht die Technik ein bisschen, aber ich bin dann eher davon Fan davon. Da bin ich auch erst in den letzten Jahren dazu gekommen, dass ich dann, wenn ich solche Tage habe, lieber auf eine Übung oder einen Satz verzichte, aber dann da das Maximale raushole. Weil, ganz ehrlich, du hast dann deine 1,5-2 Stunden im Gym und wenn du sie scheiße machst, dann nutze lieber für was anderes. Weißt du, dann mach lieber was anderes. Und ich bin vielleicht auch ein Fan davon zu sagen, heute fühle ich mich gar nicht, und das darf nicht immer passieren, aber das darf mal passieren, heute fühle ich mich gar nicht, ich gehe morgen zum Training und hole dann einfach mehr aus der Einheit raus. Und das ist super wichtig.
100%ig. Und das kann ich dir auch aus der, weiß ich nicht, vielleicht wettkampfambitionierten Sicht genauso sagen. Also ich habe jetzt vor, ich glaube, 2 Tagen erst kurzes Gespräch mit Sinja gehabt, so, weil Wettkampfathleten oder generell so Leute, die auf irgendwas hinarbeiten in dem Moment gerade, die sind oft so verbissen. Mhm. Und da kam dann auch einfach nur so, hey, ich fühle mich heute gar nicht gut. Was soll ich tun? Und dann kam von mir einfach nur, ja, dann machst du heute einen Pausentag, skippst die Einheit quasi und dann machst du sie morgen.
Ja, es spricht ja nichts
mehr. So. Und, ja. Und da kam einfach nur die Antwort zurück, so, hey, es war eigentlich nur das, was ich hören wollte. Ich brauchte nur die Erlaubnis von außen.
Ja, absolut.
Und es ist sehr oft so, dass man sich vielleicht für sowas auch mal eine Erlaubnis abholen muss irgendwo, weil ja. Man sich selbst oft zu sehr da reindrückt. Aber ja. Ganz ehrlich, ich komme gerade aus dem Gym. Und ich habe meine Einheit selber abgebrochen. Warum? Weil sich es echt komplett scheiße angefühlt hat. Wirklich komplett so. Ich habe gestern Abend meine letzte gehabt, wollte heute Morgen trainieren. Und habe jetzt einfach gemerkt, nee, heute ist nicht der Tag, morgen machst du das. Mhm. Ist halt so. Und ich bin 4 Weeks out zu einem Wettkampf. Es ist egal.
Ja.
Hol das, was rauszuholen ist.
Ja, vor allem, man muss auch ein bisschen langfristiger denken. Ne? Ich habe noch einen Punkt dazu aufgeschrieben, der vielleicht ein bisschen damit zusammenhängt. Und das ist immer ein bisschen leichter gesagt als getan, aber hör auf deinen Körper. Und das haben viele verlernt, meiner Meinung nach, auf den Körper zu hören, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Das heißt, manche brechen auch zu früh ab, obwohl sie eigentlich noch könnten, oder brechen zu oft ab. Und das darf es dann halt auch nicht mehr sein. Aber wenn du mal jemanden an der Hand hattest, der dich ein bisschen geführt hat und der dich vielleicht wieder lernen lassen hat, welche Volumen du auch verträgst und welches Trainingspensum du verträgst, dann lernst du irgendwann sehr genau, wann jetzt zu viel ist und wann es genau richtig ist. Und dann kannst du dieses Gefühl halt auch wieder nutzen und dann in Einheiten, wie du jetzt gerade gesagt hast, es läuft einfach alles scheiße, alle Gewichte fühlen sich 30 Kilo schwerer an, dann machst du halt eine Pause, gehst spazieren, gehst in die Sauna, keine Ahnung, gehst duschen länger und dann ist wieder gut, nächsten Tag geht's weiter.
Gehst mal früher ins Bett, schläfst mal 10 Stunden statt 8.
Ja.
So, ey, das ist meistens der wichtigste Part dabei.
Ja, es ist so simpel vor allem.
Ja, also das ist echt sowas, wo ich jetzt auch später noch zugekommen wäre, aber Schlaf. Schlaf einfach mal.
Ja, ja.
So, ich habe eine Athletin aus Hamburg, Grüße gehen raus an das Kaffee-konsumierende Hamburg. Ich glaube, da weiß jemand ganz genau, wen ich meine. die ist sehr wenig am Schlafen und dann sehr viel am Kaffee trinken. Mhm. Und jedes Mal, wenn sie Urlaub hat, kommen so Sachen, ich bin mal wieder richtig ausgeschlafen. Das ist so schön. Und dann sage ich immer, es ist schön, wenn die Welt wieder Farben hat, ne?
Ja. Auf einmal geht alles so leicht.
So, und das ist genau das, weißt du, dann haben immer alle diese Arnold Schwarzenegger-Rede im Kopf, so, sleep faster.
Ja, genau. Du kannst nicht schneller schlafen.
Wenn ich den Schlaf brauche, dann brauche ich den Schlaf. Und mit mehr Schlaf bin ich immer besser unterwegs.
Auf jeden Fall. Ja, unter anderem deswegen empfehle ich auch den meisten Leuten, insbesondere die, der sehr sensibel sind für Koffein, einfach mal regelmäßig Koffein zu deloaden auch. Also mal eine Woche kein Koffein zu nehmen. Immer. Und dann mal wieder besser zu schlafen, auch wenn die ersten Tage vielleicht beschissen sind. Aber das auch so ein bisschen zu cyclen einfach. Und das kann man ja auch perfekt mit seinem Training eigentlich anpassen. Also wenn du Training deloadest, machst du Koffein-Deload nebenbei. Ja. Passt.
Das ist 100%. Das ist genau die Herangehensweise, die ich auch selber habe.
So. Ja.
Wenn du dein Training deloadest du einfach Koffein. Das ist in der Woche so irrelevant, du brauchst das Koffein nicht.
Ja. Ja, ich kenne Leute, mich eingeschlossen. Ich trinke auch keinen Kaffee, ich trinke nicht so viel. Ich trinke so 2-3 Tassen am Tag und das reicht mir dann auch, weil ich keinen Bock mehr dann drauf habe. Aber wenn ich das weglasse, also in dem Koffein-Deload, habe ich die ersten 2 Tage immer brutale Kopfschmerzen. Und dann merkst du erstmal, wie abhängig du doch in irgendeiner Weise davon bist. Weil der Körper hat sich so dran gewöhnt an diesen morgendlichen Koffeinschub und die ganzen Randsubstanzen, die im Kaffee noch so drin sind. Und wenn das dann mal wegfällt, dann reagiert er halt mal kurz. Aber dann hat sich das auch nach 1-2 Tagen erledigt und dann merke ich auch, wie es mir deutlich besser geht, wie ich frischer bin und wie ich dann auch besser performe wieder im Training.
Crazy. Kopfschmerzen hatte ich noch nie.
Kenne ich aber tatsächlich viele, die das haben.
Aber dieses, dass du dann schon durchaus ein bisschen mehr down bist oder so, einfach weil der Kaffee nicht da ist, das ist schon so.
Klar. Ja.
Und es wird wieder besser, auf jeden Fall.
Ja.
Das musst du nicht auf zu lange ausleben, so sage ich mal. Also gibt ja Leute, die machen so 100-Tages-Challenges. kannst du halt machen, aber.
Ja, gut, aber bei seinem Level war das vielleicht mal ganz gut an. Koffeinkonsum.
Ja, kann man
so. Ja, gut, wem sage ich das, ne?
Ich trinke gerade Kaffee. Ja. Oh, shit. Ich glaube, eine sehr wichtige Sache, die jetzt noch reinkommen sollte, bei Small Things to Keep You Healthy, ist so ein bisschen dieses, wir haben ja heutzutage in sehr vielen Berufen, das Problem, dass Leute in ihren Berufen sehr viel, naja, sehr starr sitzen. So, ich meine, mhm. haben wir zwei auch, weißt du, Online-Coaching ist jetzt nicht so, dass du da unglaublich viel dich am Bewegen bist oder so, sondern du sitzt halt sehr viel vorm Computer.
Ja.
Und eine extrem relevante Sache dabei ist, hab zwischendurch so viel Bewegung wie möglich. Und das sind so Sachen wie, geh zum Drucker, keine Ahnung, geh kurz mal in die Küche, hol irgendwas, mach irgendwas.
Ja.
Aber beweg dich, steh ja. auf.
Ja, das muss noch nicht mal Funky-Zeug sein. Also es gibt ja dann auch Leute, die machen irgendwie Kosaken-Squats im Büro. Das muss es gar nicht sein. Aber keine Ahnung, was spricht denn dagegen, wenn du dir einen Kaffee machen gehst, dass du 20 Kniebeugen machst? Juckt doch keinen.
Wird eh gehen.
Ja, eben. Oder dass du einfach mal aufstehst und dich streckst. Das kann es ja auch schon sein. Alle, ja. keine Ahnung, 10 Minuten stehst du auf, streckst dich, setzt dich wieder hin.
Das ist, und ich glaube, was da sehr wichtig ist, ist, dass man sich diese... Niemand mag das, sich so mit irgendwelchen fancy Sachen so dann da so eine Blöße zu geben, sage ich.
Ja.
So, und deswegen sage ich so, steh auf, geh zum Drucker, hol was, keine Ahnung. Geh Wege, die du sonst an der Arbeit vielleicht mit dem Telefon erregeln würdest, geh die und sprich mit der Person persönlich.
Ja.
Das ist, weißt du, diese Kleinigkeiten, es geht nur darum, dass du einen Ticken mehr Bewegung in den Alltag selbst reinbringst, weil dein Körper lebt davon, dass er sich bewegt. Und immer ja. wenn du dich nicht bewegst, dann wird es halt, das ist das, wo Rückenschmerzen herkommen.
Ja, absolut. Ja, vor allem viele Leute argumentieren dann dagegen mit, ich trainiere doch 5-mal die Woche, aber ganz ehrlich, wenn du 5-mal die Woche 2 Stunden trainierst, hast du 10 Stunden und die restlichen, keine Ahnung wie viele Stunden, ich will jetzt nicht rechnen, sitzt du da rum, dann damit ist es dann auch nicht getan. Ne? Das ist nicht alles. Training ist nicht alles.
Genau. Das ist, glaube ich, ein extrem relevanter Faktor und da kommen wir schon wieder zum nächsten. Das nächste Ding ist ja schon wieder, alle reden immer davon, ja, ich trainiere doch, aber keiner geht mehr.
Mhm.
Ich meine, du bist ja ein Riesenverfechter vom Spazierengehen.
Ich bin ein Meisterspaziergänger. Böse Zungen behaupten, ich würde den ganzen Tag spazieren gehen. Was nicht stimmt, natürlich nicht. Aber ja, vor allem es ist auch relativ easy einzustreuen. Viele sagen dann immer, ich habe keine Zeit dafür. Aber ganz ehrlich, wer hindert dich denn daran, irgendwie 20 Minuten früher aufzustehen und einfach mal eine Viertelstunde spazieren zu gehen? Morgens, vor der Arbeit. Oder in der Mittagspause, statt, keine Ahnung, auf deinem Handy in Instagram zu hängen, gehst halt raus und gehst eine Runde. Kannst du auch dabei auf Instagram gucken, ist mir egal. Aber kannst ja auch einen Teil deiner Pause, wenn du gegessen hast oder so, oder vorher machst einen Spaziergang. Nach Feierabend. Keine Ahnung, bevor du zum Auto gehst, läufst nochmal eine Runde um den Block. Es ist so easy und es kostet dich vielleicht eine halbe Stunde am Tag, die du sonst mit irgendwas anderem verplempern würdest eigentlich.
100%. Hundertprozentig. Und da kann ich auch aus einer leistungstechnischen Sicht sprechen. Jetzt beispielsweise, jetzt gerade sind wir mit, keine Ahnung, 12 Athleten oder so im Peking.
Mhm.
Für Final Rap. Und die beugen ja jetzt auch alle schwer und aber ja. in mit wenig Wiederholungen so, ne?
Mhm.
Und die haben durch die Bank weg alle die Aufgabe, dass sie ihre Schritte so und so 4000 am Tag machen. Warum? Weil dich das gesund erhält in der Hüfte. Das ist ein essentieller Faktor, der dich nicht ermüdet, aber Bewegung in die Area reinbringt, deine ganze Stabilisationsmuskulatur in der Hüfte mit reinbringt, dein Rumpf muss immer wieder mitarbeiten, so. Gehen ist scheiße gesund. Du musst es nur machen. Und es hält heute echt extrem gesund.
Ja.
Das ist sau wichtig.
Vor allem nicht nur für Gelenkgesundheit in dem Sinne. Du kannst es ja auch als Low-Intensity-Cardio so bezeichnen. Also, keine Ahnung. Ruhepuls sinkt, Ruheblutdruck sinkt, Durchblutung wird verbessert, Regeneration wird gesteigert und.
Ganz genau. Ja, also das hat wirklich am Ende des Tages nur Vorteile. Also ich mache das super gerne, spazieren zu gehen und mir dabei einen Podcast anzuhören.
Ja.
Statt dass ich irgendwie irgendwo sitze und mir den Podcast anhöre. Dann kann ich doch gehen. Das ist doch auch in Ordnung.
Absolut. Auch für Leute, die jetzt irgendwie Diätambitionen haben oder so. Die Aktivität holst du nicht im Training raus, die holst du sonst raus, weißt du? Und wenn du mal so ein paar Diäten begleitet hast, auch als Coach, dann siehst du halt, die Leute, die am oder die größten Erfolge haben und die schnellsten Erfolge haben, sind die, die sich am meisten bewegen, außerhalb des Trainings.
Ja.
Und das ist immer so.
Das ist eine Tatsache. Aber es ist ja auch klar, weil du hast einfach die Energiebilanz erhöht.
Ja, absolut.
Ohne irgendwas. So, ne?
Ja, und viele meinen dann immer, dass das Training ja brutal viele Kalorien verbrennen würde. Und Krafttraining verbrennt auch viele Kalorien, aber halt nicht, keine Ahnung, 80%, die du verbrennen musst, weißt du?
Also ich glaube, was da echt hart missverstanden wird, ist auch einfach der Faktor, dass es beim Training in einer Diät gar nicht nur darum geht, dass du damit Energie verbrennst, sage ich mal, sondern extrem viel davon ist, auch ganz einfach Muskelmasse zu erhalten, die du hast.
Ja.
Gerade wenn du in einer vielleicht stärkeren Diät drin bist, so, du musst dem Körper das Signal geben, diesen Muskel brauche ich. Jede fucking Zelle davon brauche ich. Damit der nicht denkt, naja, brauche ich nicht, baue ich ab. Mhm. Weil der baut alles ab in dem Moment. Der baut alles ab, was er abbauen kann. So. Und wenn du in dem Moment nicht dafür sorgst, dass der weiß, das besser nicht, mein Freund, dann hast du definitiv auch im Endeffekt Muskelverlust, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und das willst du ja gar nicht verlieren, weil who the fuck hat schon Bock, Muskeln zu verlieren? Falls das dein Ziel sein sollte und du hörst diesen Podcast, schalt jetzt aus. Ich möchte nicht, dass du mir zuhörst.
Okay.
Das ist wichtig. Das wird nicht diskutiert. Ja, geil. Okay. Du hast safe auch noch was auf deiner Liste.
Ja, ich habe eigentlich 3 Punkte, die zusammengehören, aber das lässt sich mit einer Überschrift ganz gut zusammenfassen. Ignoriere deine Baustellen nicht. Es gibt super viele Leute und ich glaube, ein Großteil der Leute hat irgendwelche Wehwehchen am Körper, wo irgendeine Bewegung wehtut, wo irgendeine Übung wehtut. Und ich kriege super oft mit, dass dann die Leute einfach das ignorieren und die Übung, beziehungsweise die ganze Art von Übung, keine Ahnung, beim Klimmzug tut der Ellbogen weh, beim Dip tut die Schulter weh. Und dann frage ich ja, was ist denn deine Reaktion darauf? Ja, ich mache die Übung einfach nicht mehr. Und das kann es ja nicht sein. Also warum beschäftigst du dich nicht damit und versuchst, das Problem zu lösen? Und du kannst ja einen Teil und du solltest auch einen Teil deines Trainings dafür nutzen, um alte Baustellen, um daran zu arbeiten, sodass die in Zukunft keine Baustellen mehr sind. Und wenn möglich, wenn du die Baustellen dann repariert hast, so viel Puffer drauf zu schaffen, dass die Baustelle auch nicht wiederkommt.
Ja.
Und viele ignorieren das einfach und trainieren dann irgendwie drumherum, ohne sich aber um das eigentliche Problem zu kümmern. Und das ist ein schwerer Fehler, meiner Meinung nach.
Ich finde, da muss man mit einem bestimmten Mindset an diese Sachen auch mal ein bisschen mehr rangehen. Und zwar, meine große Mission in diesem Leben ist der Kampf gegen Dünnheit und Schwäche. Ja? Zusammengefasst gegen die Lappenhaftigkeit. Das haben wir damals schon in Wetzlar so gepredigt. Aber da gehört eben auch genau das dazu. Jedes Mal, wenn dir irgendwas irgendwo wehtut, war was schwach, Bro.
Ja.
Und Schwäche wollen wir nicht dulden. Weißt du? Und das bedeutet, das gehen wir jetzt an. Ja, das heißt, da arbeiten wir auch einfach mal gegen diese kleine Schwäche. Und wenn es klein ist, ja, okay, dann musst du halt irgendeine schwule Bewegung machen, die du nicht geil findest und wo keiner drüber staunt, dass das jetzt voll krass wäre oder so. Ja, aber darum geht's nicht. Ja. Weil am Ende des Tages willst du ja aus dir die stärkste Version von dir selber formen. Und dann gehört halt mit dazu, dass die Stelle da auch nicht schwach ist. Weil wie ärgerlich wäre denn das, wenn du dich einfach nicht, keine Ahnung, um irgendwas an deiner Hüfte kümmerst und aus dem Grund keine 300 beugen kannst? Das wäre doch scheiße.
Fatal. Ja. Und es geht ja vor allem auch nicht nur darum, wenn du jetzt schon Schmerzen hast, sondern es gibt ja auch genügend Leute, die irgendwelche Bewegungsmuster in Übungen drin haben, wo du als einigermaßen Erfahrener weißt, okay, das könnte sehr wahrscheinlich mal zu Problemen führen. Und du weißt ja auch, wie du dagegen steuern kannst. Und Übungen zu korrigieren, die du schon sehr, sehr lange machst, keine Ahnung, bei Calisthenics-Athleten jetzt die 4 Mainlifts, wenn du die schon, keine Ahnung, 4 Jahre machst und kommst dann an den Punkt, wo dir jemand sagt, das eine Muster, was du da drin hast, das ist höchstwahrscheinlich nicht gut und es könnte sehr gut sein, dass in den nächsten Jahren deine Schulterprobleme macht oder sowas. Ja. Sowas zu fixen macht niemals Spaß. Das ist immer Scheißarbeit, aber du musst es tun.
Ja.
Weil du willst es ja lange machen. Du trainierst ja nicht jetzt für die nächsten, um jetzt in den nächsten 2 Jahren geil auszusehen und schwere Gewichte zu beugen, sondern du trainierst dafür, dass du das im besten Fall dein Leben lang machen kannst.
Hundertprozentig. Das ist so wichtig. Ich meine, nehmen wir jetzt mal als das große Beispiel, wo an dem ich mich seit Jahren mittlerweile aufhänge, ja, wo endlich auch mal ein bisschen Awareness rüberkommt, aber das Thema Klimmzüge. Ey, wenn wir mal Klimmzüge anschauen, 90% der Menschen, die Klimmzüge machen, machen beschissene Klimmzüge.
Ja.
Und das Wort beschissen ist hier sehr wichtig, weil die sind richtig beschissen.
Ja.
Das ist irgendwas.
Ich finde, vor allem im Calisthenics, Schulterblattbewegung, Schulterblattansteuerung und Schulterkraft auch, also wie dein Schulterblatt auf dem Thorax quasi rotiert, das sieht bei sehr, sehr vielen Leuten sehr, sehr bescheiden aus und die wenigsten tun was dagegen.
Hundertprozentig.
Und das merkst du im Pull-Up, im Dip, im Muscle-Up, bei allen Oberkörperbewegungen, überall hast du greifst ja, also überall ist die Schulter drin.
Ja. Und das ist was ich einfach wirklich extrem schade finde, dass sich da keiner drum kümmert.
Ja.
Also vor allem, es ist am Ende des Tages, es ist wirklich einfach nur ein, pack dein Ego ein, dann wird das was. Und das kann ich dir mal aus einer komplett eigenen Erfahrung sagen. Ich habe früher extrem viel Reps geballert. Und mein großes Ziel war, irgendwann mal so stark wie Dave zu sein. Ja, wer Dave nicht kennt, ja, Dave goes Beast Mode. Der Typ von Ninja Warrior, man nannte ihn der Nacken. der ist unfassbar stark gewesen. Schon 2015 war der einfach ein Monster. So, ne? Der hat da Sachen gemacht, so God-Sets und so Sachen. Das macht heute keiner.
Ja.
Und ich wollte immer so stark sein. Weißt du, warum ich in Klimmzügen nie so stark wurde wie er? Weil meine Technik komplette Rotze war und ich keine Ahnung davon hatte. Als ich angefangen habe, mich darum zu kümmern, habe ich auf einmal Erfolge im Training gehabt. Ich ziehe mittlerweile 70 Kilo in meinem Chin-Up und habe halt das auch nur, weil ich mittlerweile gelernt habe, was ich wann wie wo zu benutzen habe.
Ja.
Natürlich bin ich auch einen Ticken stärker geworden, aber der relevante Part war Technik. Da ist ganz viel Schulterblatt.
Ja, ich glaube auch neben dem Ego einpacken, wissen auch tatsächlich viele nicht, was sie genau tun müssen. Das sehe ich auch bei vielen Coaches, die wissen, wie eine gute Technik auszusehen hat, aber wenn die Technik davon abweicht und insbesondere, wenn es Probleme dabei gibt, wo wir dann wieder im Reha-Bereich sind, dann streichen sehr viele sehr schnell die Segel und können das nicht beheben in dem Sinne. Und da fehlt neben dem Ego einpacken tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen Bildung, insbesondere in der Kali-Szene.
Hundertprozentig. Also was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass es in der Kali, im Kali-Bereich keine vernünftige Ausbildung gibt. Und 90% der Leute im Kali-Bereich, die sich Trainer nennen, keine Trainer sind.
Ja, klar. Ja, sind vielleicht gute Athleten, aber dann vielleicht keine so guten Coaches.
Das ist, also no hate an der Stelle so.
Nein, auf keinen Fall.
Das ist halt blöd. So, ja, und im Endeffekt ist dieser Podcast ja auch ein bisschen dafür da, um genau sowas halt auch wiederum zu verändern. Weil ich glaube, der größte Teil der Leute, die in dem Bereich sich auch ein bisschen Knowledge ranholen wollen, die hören das ja auch deswegen.
Ja, absolut. Ja. Genau. Die 2 anderen Punkte, die damit zusammenhängen. Das erste ist, mach deine Assistenzübungen. Weil das sind in erster Linie die mal geskippt werden. Alle ballern die Mainlifts durch, aber dann für die Assistenzübung ist dann irgendwie keine Zeit mehr oder kein Bock mehr. Aber wenn sich jemand adäquat Gedanken über deinen Trainingsplan gemacht hat, dann haben die Assistenzübungen ja einen Sinn. Und die dann nicht zu machen, triggert genau das, was wir eben gesagt haben, nämlich, dass du dir wahrscheinlich eine Baustelle ranzüchtest. Deswegen. Und da fehlt auch Bildung meiner Meinung nach. viele haben einfach so random Assistenzübungen in ihren Trainingsplan gestreut. Habe ich das Gefühl zumindest. Also ich bin kein Fan, wenn ich ohne Assistenzübungen auskomme bei jemandem, baue ich keine ein. Aber das kommt selten vor, aber so ist mein Credo. Ich versuche so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Aber die müssen dann auch gemacht werden. Und dann lieber ein bisschen weniger gezielt auswählen. Und wenn du nicht selbst beantworten kannst, welche Schwachstelle diese Assistenzübung bei dir beheben soll, dann mach sie nicht. Dann mach dir Gedanken darüber und such die so aus, dass sie dir wirklich dient.
Hundertprozentig. Ja, das hätte von mir kommen können. Ja. Ich sehe das so viel, dass, also, was du dir immer so merken kannst, wenn du an deine Assistenzübungen rangehst, grundlegend. Wenn du deine Mainlifts gemacht hast, kannst du dir eigentlich merken, dass du deinen Mainlift, den du gemacht hast, vielleicht nochmal in einer unilateralen Version deines Mainlifts machst.
Zum Beispiel.
Das ist ein, wenn du keine Ahnung hast und du aus irgendeinem Grund ein Problem damit hast, einen Coach zu engagieren, der dir dabei hilft. Das ist jetzt ein Tipp für dich. Wenn du irgendetwas gemacht hast, was eine bilaterale, zweiarmig oder zweibeinig ist, dann hängst du eine unilaterale, einarmig oder einbeinig, einfach hinten nochmal dran und machst das in wunderschöner Perfektion, bitte. Da bist du sehr, sehr sicher, sehr viel schon richtig gemacht zu haben.
Und natürlich Bizeps Curls. Das ist natürlich jeder. Die sind bei jedem sinnvoll.
Also jetzt können wir ja so ein bisschen mal die Übungen reinstreuen, die wichtig in diesem Falle sind. Ich habe einen Physio bei mir im Gym, der sagt mir jedes Mal, Nick, das, was fast alle Probleme löst, sind Shrugs. Mach mehr Shrugs.
Ja, du wirst lachen, aber viele Leute, die auch mit Kopfschmerzen oder mit Nackenverspannungen zu kämpfen haben, da können Shrugs Wunder wirken.
Hundertprozentig. Das ist auch das, was er sagt. So. Die meisten haben einfach nur Probleme mit ihrer Schulter, mit all dem ganzen Zeugs, weil die einfach einen schwachen Trapp haben. Die müssen mal mehr Shrugs machen. Mach Shrugs, Nick. Alles läuft. Das heißt nicht, dass du jetzt, weil du vielleicht gerade Kopfschmerzen hast, Shrugs machen musst, aber es gibt so ein paar Sachen, die für sehr viele Menschen sehr gut funktionieren, tatsächlich.
Ja, absolut.
Was ich zum Beispiel beobachtet habe, ist, dass die meisten Leute kein Problem mit dem Trizeps haben.
Es sei denn mit dem langen Kopf bei irgendwelchen, zum Beispiel Einarmiger Klimmzug und sowas.
Genau. Witzigerweise, aber bei Druckbewegung meinte ich jetzt.
Achso, ja, okay.
Witzigerweise ist es meistens eher so, dass du Probleme mit dem langen Kopf vom Trizeps bei Zugbewegungen hast.
Absolut, ja.
Weil der nämlich mit am Schulterblatt dranhängt und dann einfach einen anderen Stretch drauf hat und der leidet.
Ja.
Leidet. Der leidet viel und vor allem, wenn du dann eh noch deine schweren Druckbewegungen dazu hast, das ist was sehr hart unterschätzt wird.
Da kann ich vielleicht gleich zum nächsten Punkt anknüpfen. Mach deine Mobility-Übung. Ich bin da selbst durch beide Lager gegangen, also durch beide Extreme. Früher habe ich noch ein paar anderen Leuten gefolgt. Ja, das führe ich jetzt nicht weiter aus, aber früher war ich auf der Schiene. dass ich extrem viel Mobility-Zeug gemacht habe und halt auch grundlos irgendwas mobilisiert habe. Hauptsache, ich bin mobil. Und dann bin ich durch das Lager gegangen, scheiß drauf, Mobility. Einfach nur kurzes Warm-up gemacht und dann trainiert. Gar keine Mobility mehr gemacht. Und mittlerweile bin ich so in der Mitte angekommen, womit ich auch ziemlich gut fahre. Zum Beispiel bei Thema Schulterblatt beziehungsweise Thema Zugbewegung. Ich habe auf der linken Seite einen sehr tighten Lat und einen sehr tighten langen Trizepskopf. Was bei mir dazu führt, dass meine linke Schulter eher in Innenrotation steht. Was dann wieder insbesondere bei Überkopfdruckbewegung, insbesondere Handstand-Push-Ups, gehst du ja sowieso schon tendenziell eher in Innenrotation und dieses Verhältnis bei mir, dass die Hinterseite ziemlich tight ist, führt eben dazu, dass ich noch weiter in Innenrotation rotiere Und dass hier dann dieser beliebte Bereich, vordere Schulter, der bei Calisthenics-Athleten ja zu 80% mal irgendwie Probleme macht, sehr wehtut. Und das habe ich auch lange ignoriert. Und sobald ich einigermaßen was an meinem Lat und meinem langen Trizeps mache, dass ich die ein bisschen mobilisiere, ist der Schmerz sofort weg.
Ja, perfekt.
Und deswegen auch Mobility-Übungen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, nicht random irgendwie auswählen, nicht irgendwo beweglicher werden, sondern da, wo du es brauchst. Du musst keinen Spagat können. Das wird dich nicht retten. Also wenn du es können willst, do it. Aber nicht grundlos irgendwas mobilisieren, weil das macht mehr Probleme als zuvor.
100%. Das ist, da haben wir ja diesen Mobility-Talk mit Rado aufgenommen gehabt. Und er gibt auch das Gleiche so. Ne? Am Ende des Tages gibt es eigentlich zwei Sachen, die du können solltest. Eine vernünftige tiefe Kniebeuge und eine vernünftige Overhead Reach. Ja. Wenn du zwei Sachen safe hast, hast du die zwei größten Gelenke und wichtigsten Gelenke deines Körpers mit den anderen Gelenken, die da drin halt immer auch mit beteiligt sind, eigentlich schon sehr safe gemacht. So.
Ja, ganz ehrlich, im Zweifelsfall Hüfte mobilisieren, Wirbelsäule mobilisieren, Schultern mobilisieren. Dann hast du schon sehr viel getan. Schulter tendenziell in Überkopfposition, Brustwirbelsäule in Extension und Hüfte wahrscheinlich in Abduktion und Außenrotation. Dann hast du sehr viele Baustellen schon gelöst. Und dann, Sprunggelenke sind immer noch mal ein Thema, Knie ist selten das Thema, Ellbogen wahrscheinlich auch nicht, Handgelenke kann, je nachdem wie viel Handbalancing-Zeugs du machst, kann ein Thema sein, aber die großen Gelenke, wenn du die durch hast, hast du schon sehr viel gewonnen.
Also du kannst eigentlich davon ausgehen, wenn es um Gelenke geht, so Knie und Ellenbogen hat immer einen Grund woanders.
Ja, höchstwahrscheinlich.
Das ist, also wenn du was am Knie hast, hast du meistens irgendwas an deinem Sprunggelenken oder deiner Hüfte. Und wenn du was am Ellenbogen hast, ist es fast immer aus der Schulter. Das ist jetzt hart so mal so pauschalisiert.
Oder Halswirbelsäule kann auch noch sein, ja.
Ja, aber ja.
Aber tendenziell erstmal die großen Gelenke angucken, bevor du irgendwo, keine Ahnung, am Ellbogen rumbummst.
That's it. Das kann man mal ganz klar so sagen. Aber diese ganze Mobi-Zeugs, ja, ich bin ein großer Verfechter von Mobility. Mittlerweile wieder, aber eben genau auch auf dem gleichen Zug. Ich war ja eine Zeit lang voll gegen, dann war ich voll für. Dann war ich so ein Mittelding und jetzt bin ich ein mehr stärkeres Mittelding, würde ich sagen.
Okay.
Weil ich einfach merke, so für diejenigen, meistens ist nicht unbedingt das Stretchen zum Beispiel das Allerwichtigste für die Leute, sondern sich oft auch einfach mal in Endranges zu bewegen. Hm. Und da brauchst du kein Gewicht, keine krassen Übungen oder sonst irgendwas, sondern eine klassische Shaopeng, ein klassischer Hip Car oder sowas, sind oft schon Sachen, die sehr simpel umzusetzen sind und extrem helfen.
Auf jeden Fall. Und wenn es nur Superjoints ist, dass du alle Gelenke einfach mal in der maximalen Range und allen Bewegungen, die sie können, bewegst. Fertig. Jeden Tag 10 Minuten, fertig.
That's
super it. Easy.
Bist du so safe.
Absolut. Mir ist gerade noch irgendein Punkt eingefallen, der mir jetzt gerade wieder entfallen ist, aber der kommt bestimmt nochmal. Dann habe ich noch einen Punkt aufgeschrieben, der auch eigentlich super obvious ist, aber was auch viele nicht auf die Reihe kriegen. Nimm deine Supplemente. Und zwar durchgängig. Weißt du, ich kenne viele Leute, die, insbesondere wenn sie mal mit Mangelerscheinungen zu kämpfen hatten, keine Ahnung, Magnesium, Eisen, Kupfer, irgendwas, und dann gibst du denen Sachen an die Hand, dann nehmen die das und dann fragst du nach ein paar Wochen, ja, wie sieht's denn aus? Und dann kommt so, ja, ich habe das 3 Wochen lang alle 2 Tage genommen, dann habe ich es abgesetzt, weil es ist ja gar nichts passiert. Dann denke ich so, einen Magnesiummangel holst du nicht in 3 Wochen auf. Und das unterschätzen viele Leute. Dein Körper funktioniert nicht so binär, dass du oben was reinschmeißt und das füllt gleich alle Speicher auf 100% auf, sondern das braucht einfach Zeit. Ja. Und ich bin da auch kein Fan von irgendwelchen Hochdosistherapien, dass du irgendwie, keine Ahnung, 1,5 Gramm Magnesium am Tag nimmst. Wir bleiben mal bei dem Beispiel. Sondern einfach über längere Zeit moderate Mengen langsam auffüllen. Easy going.
An dieser Stelle, wenn du das gehört hast, und jetzt denkst so, ich mache das aber, wenn du 1,5 Gramm Magnesium am Tag nimmst, das wird so witzig, wie hart du am Scheißen sein wirst.
Ich wollte gerade sagen, dann solltest du Durchfall haben. Ja. Ich habe das mal einen Urlaub lang gemacht, da hatte ich ein neues Präparat und die vorigen Kapseln waren immer 200 Milligramm, deswegen habe ich immer 2 am Tag genommen und das neue Präparat hat aber 400 Milligramm und ich habe trotzdem 2 Kapseln am Tag genommen und irgendwann hatte ich die ganze Zeit so latente Durchfälle und ich denke so, das kann doch nicht sein. Magnesiumpackung leer, guck hinten drauf. Jeden Tag fast 1 Gramm Magnesium genommen.
Das Essen im Urlaub war total
schlecht. Ja, das tat ja alles nichts.
Wahnsinn. Ja. Ich glaube, ein Thema, das wir unbedingt noch reinhauen müssen, was eigentlich vorher bei den Übungen noch mit rein hätte kommen können, ist, trainier deinen Core.
Ja.
Trainier deinen Core. Und komm mir nicht mit, ich mache Kniebeugen und ich mache Deadlifts und so. Mache ich auch, habe ich auch jahrelang gemacht. Mein Core ist weak as fuck. There is the fault. Ja, ja, trainier meinen Core.
Das ist auch so ein Thema, wo ich durch beide Lager gegangen bin. Erst so super viel Core-Training, dann überhaupt kein Core-Training, weil du trainierst es ja sowieso bei allen Übungen. Und jetzt so, dein Core kann eigentlich nicht stark genug sein, weißt du? Es ist ja dein Zentrum. Von da aus gehen alle Bewegungen aus. Und wenn der stark ist oder stärker ist und besser koordiniert ist, dann werden auch alle anderen Übungen stärker. Deswegen macht es absolut Sinn, 100%. Sein Core auch isoliert in Anführungszeichen mitzutrainieren.
Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ein bisschen mit einwerfen, dein Core ist nicht nur vorne deine Bauchmuskeln und ist auch nicht nur deine Bauchmuskeln und Rückenstrecker, sondern an der Stelle kommen auch so Sachen rein wie dein Quadratus lumborum, deine schräg verlaufende Bauchmuskulatur. Dein Latissimus ist ein sehr wichtiger Faktor in der Stabilisation und deine Glutes, Bro.
Ja, und auch alle kleinen Muskeln, die halt für Feinkoordination zuständig sind, ist ja auch super wichtig. Umso besser du feinkoordiniert bist, desto besser werden deine Lifts.
100%. Das ist so, guck mal, es gibt so den ganz großen Klassiker. McGill's Big Three. Mhm. Ja. Das ist Zauberei. Mach das vor deinem Training. YouTube das. Guck dir die Videos dazu an. Overarch die Bird Dogs nicht. Und du bist good to go. Das ist ziemlich simpel. Kannst du vor jedem Training machen.
Ja.
Und du wirst mir dafür danken, weil du wirst in allem besser sein als vorher. Weil dein Core nämlich dann aktiviert ist und da ist. So, ja. Du wirst performen. So, und das ist ein riesig wichtiger Punkt. Und wenn du das machst, McGill's Big Three sind kein Mainlift. Das ist und auch nichts, wo du dich drin killen musst. Es geht einfach nur darum, ein gutes Muskelgefühl dabei zu bekommen. Du kannst einen geilen Pump haben, gerne. Bring dich nicht um. Mach's vor deinem Training. Bitte in deinem Warm-up. Ja? Warm-up. Ja.
Das ist auch der Punkt, auf den ich eben hinaus wollte mit den Aktivierungsübungen. Mittlerweile bin ich großer Fan davon, insbesondere bei Leuten, die halt Problemstellen haben. Oft tut es da eine Übung vor dem eigentlichen Lift, die den Lift signifikant besser macht. Keine Ahnung, wenn du irgendwie Probleme hast bei der Schulterblattansteuerung oder so beim Klimmzug, schaltest du halt eine Übung davor, ein Satz, 10 Wiederholungen, keine Ahnung, einen einarmigen Lat-Pull oder so, wenn du einseitig Probleme hast. Okay. Bei mir ist das zum Beispiel ein Thema, hängt, glaube ich, auch mit der Latissimus-Geschichte zusammen. Ich kriege das linke Schulterblatt nicht gut angebunden, sondern das haut mir immer nach vorne ab und deswegen rotiert halt meine Schulter ein bisschen besser. Ein Satz, Lat-Pulls einarmig, mit Fokus drauf, dass ich die Schulter immer hinten unten lasse oder mit nach hinten unten ziehe und der Pull-Up sieht um Welten besser aus.
Ganz wichtig. Ganz, 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 ganz wichtig.
Aber da ist halt ein bisschen Erfahrung gefragt und sowas denkst du dich, nehme ich mal eben aus. Klar, du kannst dann auch einen Glückstreffer landen, aber in der Regel brauchst du da jemand Erfahrenen, der dir das mal sagt, was da helfen kann.
Ja, weil das große Problem vieler Menschen ist, sie haben kein, selbst wenn sie irgendwo mal Anatomie durchgenommen haben, wie Ärzte oft, haben keine Ahnung von funktioneller Anatomie. Was macht der Muskel eigentlich in welcher Bewegung? Das ist ein Riesenproblem so, weil der Punkt dabei ist, das lernen dich die meisten Bücher nicht. Sondern das ist Zeug, das kriegst du heutzutage meistens, wenn dann nur in Ausbildungen, in vernünftigen, beigebracht. So, du warst ja zum Beispiel in der Strength First Ausbildung. Mhm. Wir haben das bei Intelligent Strength auch gelernt. Wie funktioniert Biomechanik und wie funktioniert funktionelle Anatomie eigentlich wirklich?
Ja.
So, und das ist was, das kriegst du in so gut wie keinem Studiengang oder so mit beigebracht, obwohl das eigentlich die wichtigste, meiner Meinung nach, Komponente als Coaches, die du können solltest.
Scheiße,
alles, was Programming angeht, wenn du keine Übungen geben kannst und verstehen kannst und dann war es.
Ja, vor allem, wenn du die Übungen nicht bis ins kleinste Detail verstanden hast und weißt, wie auch irgendwelche Probleme zu lösen sein könnten. Gute Physiotherapeuten sollten das auch können. Wie oft erlebe ich, dass Physiotherapeuten keine Ahnung von Training haben? Genau. Keine Ahnung.
Weil die das nämlich auch nicht beigebracht bekommen.
Ja.
Riesenproblem.
Das ist wirklich ein Problem, ja. Absolut.
Geil. Ich habe erstmal meine Punkte komplett abgehandelt. Hast du noch was auf deiner Liste?
Ich habe noch einen Punkt, den wir auch relativ schnell abgehandelt haben. Ich habe mir hingeschrieben, ernähre dich nicht wie ein 12-Jähriger. Was so easy ist. Aber viele Leute kriegen es halt einfach nicht gebacken, sich einigermaßen gescheit zu ernähren. Vielleicht, weil sie keine Ahnung haben. Aber vielleicht, weil auch irgendwelche anderen Muster dahinter stecken oder, keine Ahnung, auch irgendwas Mentales dahinter steckt. Aber eigentlich ist es so easy. Plan dir vernünftige Mahlzeiten und wirkliche Mahlzeiten. Snack nicht die ganze Zeit darum. Keine Ahnung, wenn du snacken willst, dann hol dir halt einigermaßen gescheite Alternativen. Statt ein Snickers isst du halt ein paar Heidelbeeren oder was auch immer. Und ja, das lässt sich super mit dem Satz zusammenfassen. Ernähr dich nicht wie ein 12-Jähriger, der vielleicht am Wochenende von seinen Eltern zu Hause gelassen wird mit 100 Euro. Und dann hast du schon sehr viel getan.
Das, finde ich, bringt sehr schön mit auf den Punkt.
Ja.
Perfekt. Wenn jemand irgendwelche Probleme hat, die er gerne von dir beheben lassen möchte, wo können wir dich erreichen?
Instagram jan.gellert oder jangellert.de.
Perfekt. Mich erreicht ihr unter Nick Tibu oder bar-bellcoaching.de. Verletzt euch nicht, werdet stark und esst nicht wie 12-Jährige.
Wenn ihr euch trotzdem verletzt, kommt zu mir.
Bis zum nächsten Mal.
Peace out.